Layaway, das rosarote Ländermagazin der Schwulenwelle. Heute Japan.
Das waren Alphaville mit Big in Japan. Damit sind wir schon ganz nah am Thema unserer heutigen Sendung.
Aber jetzt erstmal ein herzliches Konnichiwa in die Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Hier ist die Schwule Welle und ihr hört eine neue Ausgabe von Gay Away, dem rosaroten Kaffeeklatsch. Ländermagazins. Schon geht's los. Oh Gott.
Hartmut, hast du schon so viel Sake gehabt, oder wie?
Meine Güte. Wir haben so viele Sendereien, aber die alle ganz toll sind.
Ja, in der heutigen Folge von Gay Away, dem rosaroten Ländermagazin, widmen wir uns dem viertgrößten Inselstaat der Welt, nämlich dem Land der aufgehenden Sonne. Die Rede ist natürlich von Japan. Das hat uns ja schon der Song von Alphaville am Anfang verraten.
Obwohl in Big in Japan geht es doch eigentlich gar nicht um Japan.
Ja, das ist eigentlich eine Redewendung. Also die sprechen wirklich nicht von Japan. Aber das ist ja so wie in Last Christmas, da geht es ja auch nicht wirklich um Weihnachten, oder?
Okay, verstehe.
Okay, aber jetzt zurück zum Thema unserer Sendung. Wir wollen zum Beispiel der Frage nachgehen, wie sich die jahrhundertlange Abschottung Japans auf Moralvorstellung und die Situation von Homosexuellen ausgewirkt hat und auch das Land aus einem queeren Blickwinkel vorstellen. Das Ganze garniert mit dazu passender Musik quer durch diverse Stilrichtungen.
Und wir haben einen besonderen Gast in der Sendung. Nicht zum ersten Mal, aber heute aus einem ganz besonderen Grund. Es ist der Musical-Darsteller, Regisseur, Choreograf und Dozent Julian Weber.
Aber heute ist Julian in einer anderen Funktion dabei, nämlich als Weltenbummler. Im letzten Jahr bereiste er mit seinem Partner Japan.
Was, sein Partner heißt Japan?
Nein, er und sein Partner bereisten Japan. Ja, deshalb freut es uns, hier am Telefon ihn begrüßen zu dürfen. Hallo Julian!
Ja, hallo ihr zwei. Ich habe schon mein Kimono an und ihr?
Ja, selbstverständlich auch.
Falls ihr und du gerade hier so diverse Geräusche hört, wir haben gerade ein bisschen ein technisches Problem. Hier sind ein paar Kopfhörer ausgefallen und müssen improvisieren. Oh. Also, ja.
Aber immerhin weiß ich mittlerweile nicht, welche Sendung es ist. Ich habe es mir nachgeguckt.
Das ist alles okay. Wir improvisieren. Wir machen das mit japanischer Ruhe und nehmen das einfach hin. Das ist okay.
Genau. Warum machen wir eine Japan-Sendung, ne? Wenn nicht wegen, dass wir auch ein bisschen lernen.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, aber würde ich sagen, dann sage ich mal, wer noch so da ist, außer dem Julian, nämlich live im Studio sind heute für euch, ich bin der Hartmut.
Ja, und der Alex, also ihr merkt das Chaos-Team offensichtlich heute.
Und wer fehlt jetzt da noch?
Ja, eigentlich nur noch der Oliver, der euch jetzt gleich verrät, wie ihr uns erreichen könntet.
Wenn ihr es denn wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Don't die.
Das waren Atarashi Gakko. Und so überzeugt, wie ich das sage, könnte man denken, ich wüsste, wie man es ausspricht, aber das ist es nur gerade. Zu Deutsch, neue Schule und der Song One Heart. Das kann man jetzt wieder verstehen. Ja, Atarashi Gakko, das ist eine 2015 gegründete Idol-Gruppe. Und in Japan ist die Gruppe auch unter dem Namen Atarashi Gakko No Leaders, zu Deutsch neue Schulanführer, bekannt. Ja, und sie treten auch in Schuluniform auf. Da könnt ihr jetzt manchmal denken, ha, das ist ein Fetisch und sonst was und so weiter. Also könnt ihr denken, ach, das sind so kleine unschuldige Schulmädchen. Aber weit, weit gefehlt. Ich glaube, die können sich gut verteidigen. Und es geht um Individualität und Freiheit in einer intoleranten Gesellschaft. Da wollen sie herausstechen. Julian, du hast vermutlich alles verstanden, oder?
Ja,
was sie gesungen haben.
Was mitgesungen, oder?
Also nicht, was ich erzählt habe, weil das verstehen viele nicht.
Nein, aber das ist tatsächlich, also die japanische Sprache ist ja wunderschön. Ich liebe die ja sehr. Aber ich habe tatsächlich davor, bevor ich mich auf die Reise gemacht habe, noch mal ein bisschen Duolingo gepaukt. Also das war dann wirklich nur so Konnichiwa, Ding, Ding. Und hast du dann halt immer richtig gekriegt. Aber mit, wie man da durch die Gegend kommt, so ein bisschen was hat man sich dann noch irgendwie drauf geschafft. Aber es ist dann doch wahnsinnig schwer. Und vor allem selber, die sprechen natürlich auch sehr schnell. Ne? Das ist wie wenn wir Deutschen auch reden. Wir reden ja in einem schnellen Tempo. Und das war echt der Wahnsinn. Ja, ja. Also sprachlich so ein paar Sachen kann ich. Ich kann mich zum Beispiel bemerkbar machen in einer großen Gruppe und sagen Entschuldigung mit Sumimasen. Aber ansonsten, ja, und ich kann sagen, das ist Wasser und das ist Coca-Cola und so weiter. Aber das war es auch schon. Ich habe es aber auch nicht gebraucht. Genau.
Ja. Ja, also ich war ja vor über 20 Jahren in Japan für ein paar Tage in Tokio. Und ich konnte natürlich auch außer Konnichiwa kein einziges Wort und habe aber gedacht, ja, das ist ja auch ein doch von seiner Art her eher westliches Land und so weiter. Und da kann doch vermutlich jeder Englisch. Eben weit gefehlt, habe ich dann gemerkt.
Du, und das hat sich auch nicht so viel geändert. Also man denkt auch so, die nächste Generation, jetzt die jüngere Generation, hat bessere Englischkenntnisse, aber auch das kann man nicht voraussetzen. Also es ist tatsächlich doch noch ein Land, das sehr viel auf die traditionelle japanische Sprache, und da gibt es ja auch diese zwei Arten von Schriftzeichen, also diese ganz normale Schriftzeichensprache, die gängige, und dann gibt es auch noch Schriftzeichen, die auch, also don't quote me on that, aber die vermutlich aus dem Chinesischen kommt, und genau, und also das ist, die mischen sie auch fröhlich. Und also Gott sei Dank gibt es jetzt ja diese Google Translate Apps, ne, wo man dann einfach das nur hinhalten muss und fotografiert. Und dann weiß man eigentlich ganz schnell, wo es zur nächsten Toilette geht oder zum nächsten Einkaufsladen oder zum Convenience Store. Genau, das ist immer ganz gut.
Sieht man unsere Buchstaben da nicht öfters mal? In Filmen denkt man immer, ab und zu sieht man mal ein paar englische Wörter. Sieht man das wirklich real oder ist es nur in Filmen?
Das ist, das ist tatsächlich in den Großstädten ist das so. Also auch in Tokio hast du noch immer, also Shinjuku Station oder also dann die großen Stationen, es werden auch auf Englisch noch angezeigt. Mhm. Und es ist auch lustig, du hast manchmal einfach ganz viele Schriftzeichen und dann plötzlich dazwischen so ein englisches Wort und dann geht's wieder weiter. Also du kannst dich so ein bisschen daran tatsächlich orientieren. Mhm. Aber es ist tatsächlich also spannend, auch wenn du einfach mit Englisch anfängst, dann wirst du auch öfter nicht dann wird dir gar nicht geholfen. Hm. Also du musst schon so ein bisschen einen Opener machen mit vielleicht Konnichiwa oder oder bedanken und so weiter, Arigato gozaimasu. Und da auch wichtig, das hatte ich nicht gewusst, am Anfang habe ich immer nur Arigato gesagt, also danke, was so viel wie Thanks dann bedeutet. Mhm. Aber wenn man die Leute nicht gut kennt, muss man immer diese sagen, gozaimasu. Und das ist immer so wie vielen herzlichen Dank. Mhm. Und wenn man das nicht sagt, wird man kurz auch mal komisch angeguckt. Also als Ausländer ist in Ordnung, aber doch, ja, also das waren schon lustige Momente, ja.
Ich muss immer an meine Herausforderung denken, als ich mit der U-Bahn gefahren bin, weil am Fahrkartenautomat waren die ganzen Stationen auf Tasten, die mit den Namen auf Japanisch beschriftet waren. Oben drüber hing ein großer Plan von der Stadt, wo auch die Stationen mit japanischen Schriftzeichen waren. Und ich hatte einen Plan. Das war der gleiche Plan, da waren die englischen Begriffe. Das heißt, ich musste dann auf meinem Plan quasi optisch auf der Karte oben die Station finden, das Schriftzeichen quasi optisch mir einprägen und dann unten die entsprechende Taste wieder finden.
Sehr gut. Aber Wahnsinn, das ist jetzt heute wirklich mit Google Translate und so einfacher. Also es war auch lustig, zum Beispiel der Thorsten, also mein Partner, hat sich ja, der nicht Japaner heißt, zwei Knallnasen. Da habe ich, genau, das war sehr lustig, aber eingeklemmt zwischen so einer Gruppe Teenager und kam nicht raus. Und er guckte mich nur so hilfesuchend an, was soll ich mir jetzt sagen, was soll ich jetzt sagen? Und ich habe ihm dann nur so zu, mit ganz breitem Mund, Sumimasen. Und er hat es dann aber verstanden und das ist gleich Sumimasen, also entschuldigen Sie bitte. Und dann haben sie ihn sofort durchgelassen. Aber doch, also es hilft schon, wenn man so die ein oder andere Vokabel schon kann. Ne? Das ist ganz gut. Ja.
Konnte ich eben gar nicht damals. Gut, das war auch nur ein Stopover, also ich war nur 5 Tage dort. Ihr wart vermutlich länger. Wie lange wart ihr?
Wir waren 2 Wochen, also 14 Tage knapp, also mit An- und Abreise und so weiter. Okay. Aber warst du dann in der Hauptstadt, in Tokio? Oder?
Ich war im Wesentlichen in Tokio, ja.
Okay, ja, die Riesenhauptstadt. Das ist ja einfach Wahnsinn. Wie war es damals für dich mit der großen Einwohneranzahl und den Menschen und alles?
Also die Größe, die hat man ja gut gar nicht so realisiert, weil man war halt doch immer mehr oder weniger im Zentrum unterwegs. Mhm. Von daher... aber die Dichte von Menschen und das hat mich dann doch schon sehr mitgenommen sozusagen. Und was mich am meisten mitgenommen hat, das war, also ich spreche jetzt immer noch von Tokio, da gibt es eine ganz berühmte Kreuzung, wo ringsrum nur Lichtreklame ist. Und nicht nur Lichtreklame, sondern das waren Monitore, wo Werbevideos liefen und zwar gefühlt Hunderte auf einmal und die aber auch, und das im öffentlichen Raum, alle mit Ton. Und ich stand da und ich glaube, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich wirklich sowas wie eine extreme Reizüberflutung hatte. Also ich wusste nicht mehr, wo ich hinschauen soll und hören und es war einfach nur eine Masse von Bildern und Tönen, die gleichzeitig auf mich eingedrungen.
Das war für mich... Wir sind da auch drüber. Also diese Kreuzung, das ist ja die Shibuya-Kreuzung, die auf Deutsch Alle-Gehen-Kreuzung auch genannt. Also ich weiß nicht den japanischen Namen für Alle-Gehen, aber so ist die auch bei Google Maps jetzt inzwischen eingespeichert. Und es ist wirklich so, das ist, wenn es grün wird, alle laufen los. Mhm. Und bei uns war es noch so mit den ganzen Handys, ist plötzlich hat jemand da ein Musikvideo gedreht auf der Kreuzung. Also während da das Verkehr, ne, und alles. Und die Leute haben die Ruhe weg und ich hatte schon das Gefühl, also hier wird sogar der Kaffee nervös. Es war der Wahnsinn. Es war echt der Wahnsinn. Und also aber auch Thorsten, der ja als sehr friedlicher Mensch ist, der war wirklich so auch, wir waren auch beide komplett reizüberflutet. Und dann auch die Nebengassen. Also du gehst dann in die Nebengasse und überall Musik und Ding, Ding, Ding und dies und das. Was so im krassen Kontrast ja auch zum Rest des Landes steht, das ja sonst eigentlich nicht so auf Lärmbelästigung steht. Und das ist sehr spannend, ja.
Ja, und selber innerhalb Tokios ist es ja auch so, dass man nur ein paar Schritte weitergehen muss und dann kommt man in irgendeinen Tempelbereich oder so, wo dann plötzlich eine herrliche Ruhe ist. Also gerade ein paar Meter voneinander entfernt.
Ja. Genau, das ist der Wahnsinn. Also du läufst durch so eine, du hast noch so eine Spielhölle neben dir, so eine Pachinko-Halle und dann läufst du weiter und plötzlich ist da so ein kleiner Shinto-Schrein, also Tor und dann gehst du rein und zack bist du in so einem Zen-Garten. Und du denkst dir, wie ist denn das jetzt passiert? Bin ich jetzt durch so ein Portal in eine andere Dimension eingestiegen? Aber also Wahnsinn, ich finde es sehr spannend, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Weg der Gesellschaft, mit auch dieser Reizüberflutung umzugehen. Ne? Also das ist ja schon, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Ne?
Naja. Und auch bei dieser Kreuzung, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wo aus, ich glaube, 5, 6 Richtungen gleichzeitig die Leute aufeinander zuströmen und man müsste denken, dass die müssten ja alle aneinander prallen und sonst was, bei allem Chaos, aber laufen die sowas von koordiniert durcheinander durch, das ist eben genau das Rezept, dass man trotz dem ganzen Chaos friedlich aneinander vorbeikommt.
Ja, also das muss ich auch sagen, das hatten wir auch, wir waren ja dann bei der Expo in Osaka auch, ne, bei dem Expo-Gelände und wir dachten wirklich am Ende, als es dann vorbei war nach dem Feuerwerk, dachten wir, okay, jetzt müssen hier irgendwie 60.000 Leute auf einmal raus. Ne, und ich dachte nur so, rette sich, wer kann. Ne? Ich war wirklich so, wäre das in Deutschland gewesen, hätte ich gedacht, so, ich mache jetzt mein Testament. Und dort war es halt wirklich so, du wurdest einmal um das Gebäude geleitet, wir sind nie gestoppt. Wir sind wirklich bis zur U-Bahn, mussten wir nirgends warten. Das war halt ein Riesenmassestrom, aber jeder hält sich halt auch an die Regeln und dann funktioniert das auch. Mhm. Ne? Und das ist ja, diese Gesellschaft, das ist sehr ambivalent, ne? Weil auf der einen Seite, klar, die halten sich an die Regeln sehr viel, dadurch läuft es auch, aber dadurch gibt es auch sehr wenig Individualität dann in diesen Momenten, mhm. was ja auch vielleicht ganz gut ist, ne? Wenn man dann, also wenn man 60.000 Leute an mhm. einem Ort vorbeiführen muss. Ne? Ja.
Ja, aber wenn wir es gerade von der Größe haben, wollen wir vielleicht mal ein paar Fakten präsentieren. Also du hast ja schon gesagt, Tokio, das ist die Hauptstadt, beziehungsweise streng genommen gibt es gar keine Hauptstadt. Es ist das Hauptstadtgebiet, das ist Tokio und mehrere Städte drumherum. Aber für uns sieht es aus wie eine riesengroße Stadt. Und da gibt das ist eben die Hauptstadt. Und in ganz Japan gibt es 123 oder 124 Millionen Einwohner.
Wow.
Also wenn man das mit Freiburg.
Freiburg ist kleiner.
Freiburg ist kleiner, aber auch Deutschland mit seinen ungefähr 84 Millionen Einwohnern. Da ist es doch schon mal mehr. Und aber dafür ist Japan ja nur unwesentlich größer wie Deutschland. Also dann kann man sich ausrechnen, wie dicht bevölkert.
Aber es ist größer als Deutschland, hätte ich auch gar nicht einschätzen können.
Doch, es ist größer.
Ja, ist ein bisschen größer, genau, ist ein bisschen größer, aber es ist, also tatsächlich, die bauen halt in die Höhe, die haben ja auch viele nicht bebaubare Gebiete, also gerade diese Berge, die sind ja sehr steil und dann kannst du halt wirklich, du musst dann in die Höhe bauen und das ist wirklich, also ich fand das auch so krass, du stehst auf einem hohen Gebäude, du schaust ins Weite und du siehst nicht das Ende der Stadt von Tokio, also du bist wirklich so, wo hört denn diese Stadt auf, das ist ein bisschen wie in einer Matrix, du denkst, okay, ich bin jetzt in so einer Simulation. Es ist der Wahnsinn, also genau. Und auch die Dichte, also das ist der Wahnsinn. Die bauen halt hoch.
Ne? Da war ich in so einem, ich glaube, das war das Rathaus sogar, oder die Stadtverwaltung.
Ja, genau, Hochhaus, da kann man kostenlos hoch.
Da bin ich zweimal hoch, einmal am Tag und dann, als es dunkel wurde. Und du siehst eben nur Stadt und dann im Hintergrund den Fuji.
Genau, den haben wir nicht mehr gesehen, weil wir waren nur nachts oben. Das ist tatsächlich, aber den haben wir gesehen bei einem Ausflug dann später, genau. Aber ja, das war Wahnsinn, ne? Ja.
Vielleicht gerade mal im Vergleich. Deutschland hat eine Dichte von 234 Menschen pro, stimmt das? Ja, pro Quadratkilometer, genau. Und Japan 336, also ein Drittel mehr. Und Deutschland gilt ja schon als dicht besiedelt. Mhm. Ja, und diese 378.000 Quadratkilometer, die verteilen sich, und jetzt schätzt mal, auf wie viele Inseln? Aus wie vielen Inseln besteht Japan? Schätzt mal, Hartmut?
Es gibt die vier großen, oder? Vier sind es große?
Vier.
Und dann gibt es wahrscheinlich noch kleine?
Also, schätzt mal.
18.
18, Julian?
Mehr. Ich glaube, es sind über 100 oder vielleicht sogar 1000, weil ganz kleine da auch mit sind. Man kann sich da sogar eine kaufen, soweit ich weiß. So eine ganz kleine.
Ich hätte gerne eine.
Sein also, kleines Königreich erobern kann.
Also ja. Julian ist deutlich näher dran. Es sind nämlich 14.125.
Siehste. Aber ich glaube, da gilt auch, ich hab das im Reiseführer gelesen, da gelten auch wirklich so kleine Inseln, die so groß sind wie mein Teppich in der Küche. Das ist dann auch schon eine Insel. Naja, nee. Wahnsinn.
Krass. Okay, da müssen wir uns das erstmal ein bisschen von erholen, von dieser Zahl. Und dafür haben wir uns nicht ins Studio geholt, aber auf dem Plattenteller Spy Air. Das ist eine japanische Band, die 2005 gegründet wurde. Und die singen für uns, damit es hier nicht so still ist, Kill the Noise. Das ist im Übrigen auch der Titelsong, ganz, ganz aktuell, einer jetzt im Januar erst gestarteten Anime-Fernsehserie, nämlich Sentenced to be a Hero. Hier also Spy Air mit Kill the Noise. The noise.
Whatever it takes, use a red eyes on a moon and the Hibana won't chill us there, just kill the noise.
て別にやらない理由にはならない。うつむくたび神頼みしたって救えるもんも救えないから、出口がないならいつもと違う道を照らせばいい。 Whatever
Marcella Rockefeller, ihr hört die schwule Welle Freiburg auf Radio Dreieckland.
So big, honey, wanna be free, it's alright. So many me に持ってこうぜ、動くハートにゆとりさ、変えてこうぜ、運命なんか内緒の一歩が Make a brand new day. Yes, you're right. Hey, keep on dreaming. できるはずさ、進め最後よ、be free. 見たことない Yes way. 今すぐ Follow me, baby. 理想の自分になろう。Turn it up, you will turn it up. これからもずっと。いつでも Follow me, follow me, follow me, baby. All give up to you, man, on me, yo. If you wanna turn it on, turn it on. 辛くないで、Don't lie, baby. Tell me what's new, 最新 story. Gotta be free, are you ready? 人生にボーコンアップデート。跳ねるビートに感動中さ、下がる胸の underwear. 内緒の本音が Make a brand new day. Keep on dreaming 心あるがままに不器用な I'll be free 光のさすわすわ行こうぜ Follow me, follow me, follow me, baby 理想の自分になろう Turn it up, you will turn it up 全てを捨てていつでも Follow me, follow me, follow me, baby
das war, bitte die Aussprache verzeihen, Shinryo Ate oder Ata oder Ate. Julian, du kennst ihn bestimmt, oder?
Ate würde ich jetzt aussprechen, aber genau, ja. Aber ich bin auch kein Experte, ne?
Okay. Also ist auf jeden Fall ein japanischer Singer-Songwriter. 88 geboren, das müssen wir schnell rausrechnen, wie alt. Wobei, ist auch egal. 2005.
Also du, ist doch easy. Ist genau. Doch easy, Alex. Ja.
Genau. Und 2005 kam er zu der Gruppe AAA oder AAA oder Attack All Around. Aber er macht auch viel Solo-Ding. Und warum wir ihn hier jetzt erwähnen, ist, der hat sich, und das ist noch gar nicht so lange her, vor drei Jahren, geoutet. Und zwar öffentlich, in der Öffentlichkeit vor 2000 Fans als homosexuell.
Was?
Und da muss man natürlich frei nach Faust fragen, ja, Japan, wie hältst du es mit der Homosexualität? Ja, und da müssen wir mal die Rechtslage mal ganz kurz besprechen.
Ja.
Man muss im Positiven mal sagen, dass es eigentlich in Japan nie illegal war, schwul oder homosexuell oder lesbisch zu sein. Außer, und das ist interessant, zwischen 1872 und 1880 und nämlich genau da, als man versucht hatte, ein Rechtssystem aufzubauen, das dem deutschen bzw. englischen Strafrecht angelehnt ist. Und da haben wir wieder das Thema, was wir öfter schon haben bei Kolonialisierung und so weiter. Eigentlich haben wir, die mit anderen mit dem Finger auf andere zeigen, dass wir ja so tolerant sind, wir haben aber in vielen Regionen dieser Welt irgendwie die Homophobie vorbeigebracht, oder?
Ja, das stimmt wirklich, das ist schlimm, weil das war einfach dort auch wie ein Lifestyle, zu sagen, ich bin eher mit einem Mann, aber dann kam das und dann ist es wieder die Kolonialisierung, ne? Das ist schlimm. Ja.
Also offiziell ist Homosexualität jetzt wegen diesem kurzen Intermezzo in Japan seit 1880 legal. Aber davor war es eigentlich auch fast immer, bis auf diese wenigen Jahre. Ich meine im Vergleich zu Deutschland, wo es eigentlich erst 1994 so richtig legalisiert wurde. Also von daher sind die dann doch sehr, 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 sehr aufgeschlossen, was das betrifft. Oder? Das ist jetzt die Frage, die man stellen muss.
Das ist die Frage. Also du siehst es, ich finde, man sieht es immer ganz gut daran, was es so auch für homosexuelle Paare oder für LGBTQIA-Paare da. Und zum Beispiel, also sie haben nicht die eingetragene Partnerschaft, sie haben nicht die Stiefkind-Adoption, Adoptionsrecht ist auch nicht und die Ehe auch nicht. Es gibt nur die Ehe in einem Stadtteil in Tokio. Da gibt es irgendwie so eine eingetragene Partnerschaft, die möglich ist, also in Shibuya, das ist auch der Teil, wo die Kreuzung ist, über der wir gesprochen haben, tatsächlich. Und genau, und es ist und jetzt gibt es ja auch eine neue Premierministerin seit letztem Oktober. Und diese Premierministerin ist natürlich hat sich auch gleich gegen die Homo-Ehe ausgesprochen, leider. Mhm. Es ist zwar das erste Mal auch eine Frau, die sozusagen da das erste Mal eine Frau als Premierministerin, aber es ist trotzdem nicht legal. Ja, genau. Und das finde ich sehr schade. Und man merkt es auch so ein bisschen in Japan. Also es ist alles okay. Man kann als schwules Paar dort natürlich nicht Händchen halten, drumlaufen. Das macht aber auch kein heterosexuelles Paar dort. Also so Public Display of Affection gibt es nicht. Aber genau, es ist auf jeden Fall so, dass es, wenn man jetzt also als schwules Paar wird, man nicht als solches konnotiert. Mhm. Also es ist so, man sagt eher, okay, das sind Geschwister. Oder so, das ist gar nicht hinterfragt. Es ist vielleicht gedacht, aber es wird nicht wirklich gesagt. Genau. Und genau, aber es gibt eine schwule Szene, die wird auch ein bisschen größer. Es gibt auch ein paar Instagrammer, denen ich im Vorfeld so gefolgt habe, die so ein bisschen die Szene erklären. Aber es ist meistens auch so, du hast dann eine Gay-Bar eher im zweiten Stock von so einem Hochhaus und dann läufst du so rein. Das ist ein bisschen, wie ich es mir vorstelle, so bei uns noch in den 90ern, wo man eher so bei Klopfen und Passwort sagen und dann kommt man rein. So ein bisschen. Das ist so ein bisschen. Genau.
Ja. Eben, es gibt also keine Gesetze, die Homosexualität verbieten, weil es einfach gar keine Gesetze zu diesem Thema gibt, weder welche, die was verbieten, aber eben es gibt auch keine, also es gibt auch keine Verbote, aber eben auch keine Rechte.
Genau, das ist so die Sache. Es wird wie viele Dinge in Japan, über was man nicht spricht, muss man auch nicht sagen. Und das finde ich sehr, also deshalb, ich sage immer so gerne, Japan ist also für LGBTQIA+-Leute ein super Land, um dort Urlaub zu machen. Also man wird dort nicht gehate-crimed, man kriegt auch wird nicht überfallen oder so. Aber man, wenn man dort leben möchte, hat man es schwer, weil es wird einfach verschwiegen. Es ist nicht da, man redet nicht drüber. Ich vergleiche es immer so wie ein Vater oder eine Mutter, die das Schwulsein eines Sohnes einfach nicht thematisieren. Und es schwebt aber immer so drüber und es wird ab und zu auch mal gefragt, ob er jetzt eine Freundin hat, aber mehr wird darüber auch nicht verlassen. Und so ist es ein bisschen das Gefühl. Ne? Genau.
Eben, das ist also, was man so wahrnehmen könnte, man als eine Offenheit der japanischen Gesellschaft gegenüber Homosexualität empfinden, aber im Endeffekt hat das nichts mit Liberalität zu tun, sondern eher mit Gleichgültigkeit, oder?
Ja, genau. Also auch da ist es, also zum Beispiel, ihr seht auch ja jetzt, wie vorher gesagt, ihr seht auch keine heterosexuellen Paare, so generell so Zeigen von Liebe in der Öffentlichkeit und so, das ist alles nur krass romantisiert in Songs oder in und alles immer sehr süß, alles immer cute, ne? Also das Wort cute im Englischen passt da ganz gut dazu. Also so alles sehr süß und alles sehr niedlich und aber auch auf gar keinen Fall sexualisiert. Wobei dann auf der anderen Seite dieses krasse Ding auch, dann gibt es wieder ganze Stadtteile, wo es dann nur so Mangas gibt, die wirklich über 18 sind und so. Und also es ist immer so eine, es ist entweder alles oder nichts. Das ist so ein bisschen, genau. Ja, aber es gibt tatsächlich die Gay-Bars gibt es und das ist auch, also wir waren auch in einer in mehreren Gay-Bars und in einer haben wir sogar mit dem Besitzer versucht, so ein bisschen zu sprechen und so und der meinte auch, er hat uns dann gleich gefragt, seid ihr verheiratet, weil der weiß, wir als Europäer, bei uns ist das möglich und dann habe ich gesagt, ja, und wie ist es bei dir? Und er so, auf gar keinen Fall, in Japan wäre das nicht möglich und auch nicht auf der Straße Händchen halten zusammen mit dem Partner. Ja, da merkt man dann schon, da ist doch noch eine sehr große Traurigkeit darüber.
Aber es wird nicht bedeuten, dass man festgenommen würde, sondern einfach, dass es einfach komisch wäre, auf der Straße so rumzulaufen.
Genau, also ihr kriegt dann Blicke. Das ist ein bisschen wie, wenn man laut redet in der U-Bahn. Mhm. Ja, in der U-Bahn so, die U-Bahn ist proppenvoll, also die ist voll, du bist wirklich wie so eine Sabine, aber keiner redet. Und wenn einer eine Konversation beginnt, gucken alle einfach hin und machen den Blick of Shame. Und dann ist es so, okay, ich weiß, ich habe mich jetzt schlecht verhalten. Und genauso würde das einfach, es ist so, das englische Wort, it's frowned upon. Also es wird so ein bisschen, es wird kritisch gesehen. Genau, so ist es ein bisschen. Genau.
Dann braucht man dich gar nicht fragen, wie es euch als schwules Paar gegangen ist. Vermutlich habt ihr jetzt auch keinen gesteigerten Wert drauf gelegt, das nach außen zu tragen, oder?
Wild, nee, wir sind ja, haben jetzt nicht wild in dem Onsen rumgeknutscht.
Auf der Kreuzung, aber auf dieser großen Kreuzung.
Auf der Kreuzung, genau. Obwohl da ist es tatsächlich, in dem Stadtteil wäre es gar nicht. Nein, aber es ist wirklich so, also wir haben uns da recht zurückgehalten. Es war jetzt aber auch nicht so, dass wir gesagt haben, oh Gott, wir fühlen uns jetzt total eingeengt, weil du weißt ja, es hat keine Konsequenz. Selbst wenn man mal sich kurz berührt oder so oder in einem privaten Moment, man weiß, man ist jetzt nicht wie jetzt in anderen Ländern, wo es jetzt viel kritischer ist, wo es eine Todesstrafe sogar gibt und so, wo du ja wirklich aufpassen musst, dass du irgendwas zeigst. Das nicht. Also das ist völlig außer Frage.
Mhm. Ich glaube, es ist doch Wesen der japanischen Gesellschaft, dass sie, wenn sie jetzt eine Abscheu hegen würden, würden sie die vermutlich auch gar nicht zeigen, oder?
Nee, ganz genau. Also das ist so, du weißt immer, es ist immer alles sehr, ich sag immer, höflich, freundlich, distanziert. Alle sind sehr höflich, es ist total respektvoll, aber du weißt ganz oft, okay, wir denken jetzt was anderes darüber. Ne? Und das ist manchmal schwierig dann einzuschätzen. Das, was wir Deutschen manchmal zu sehr machen, wenn wir das Gesicht langziehen, das wirst du dort nicht sehen. Also das ist wirklich spannend.
Aber spannend wäre es ja dann doch mal, wie wenn es so Freundesklicken sind und einer outet sich da, wie die dann reagieren. Also ich meine, ob die dann da, müssen sie ja eigentlich ja fast dann irgendwie was dazu sagen. Oder ob das dann auch weggeschweigen kriegen
wird. Das wird auch wieder verschwiegen, glaube ich. Also es ist auch so bei der Arbeit oder so, wenn du dich jetzt bei der Arbeit outest, das passiert fast nicht. Deshalb ist es auch so ein Riesending, dass dieser Singer-Songwriter sich geoutet hat, weil das ist, dazu nimmt man einfach nicht Stellung, dazu redet man nichts. Und auch bei der Arbeit ist es eher komisch, wenn man dann sagt, du, ich bin homosexuell, dann würden die Leute einen vielleicht angucken und sagen, okay. Und es ist und wüssten aber auch gar nicht mit dieser Information anzufangen, in welche Richtung damit, ne? Und das ist so das Spannende. Also es ist eine ganz, man kann es ganz schwierig beschreiben, weil das ist wirklich ein ganz anderer Kulturkreis im Umgang mit diesen Themen, also generell mit diesen Themen Nähe, Sexualität und so weiter ist, ne?
Die würden dann eher sagen, warum erzählst du uns das? Das ist doch...
Genau, das ist doch egal. Oder das ist so, oder dann wird hinterher vielleicht sowieso doch irgendwie geredet, aber es ist so, genau. Und das ist so eher das, warum wird das jetzt erzählt? Warum ist das ein Thema eher unangenehm? Genau, also das ist sehr spannend. Ja, da.
Und auf der anderen Seite habe ich, also vielleicht ist es nur diese westliche Sicht oder unsere Sicht, ist vieles aber doch... Ja, was heißt sexualisiert, aber wenn ich so an manche Musik oder Anime oder sonst was denken, oft diese kleinen unschuldigen Mädchen, die da präsentiert werden, da kriegen ja manche Leute hier bei uns dann den Sabber im Mund, wenn sie sowas sehen. Also natürlich ist das nicht in unserem Sinne, sondern aber ist das dort normal oder ist das dort auch so, dass das sexuell gesehen wird?
Also das ist so die Sache, auch das wird so ein bisschen in der Grauzone gehalten und das ist es eigentlich nicht. Also das ist klar sexualisiert und die stehen, also zum Beispiel dieses Schulmädchen-Ding, es gibt da ja auch Cafés mit so Schulmädchen, die dich dann bedienen, die dann auch dir nahe kommen und so. Aber es ist alles safe, also es ist so, dass es rechtlich in Ordnung ist, aber es ist tatsächlich, also ich finde das sehr problematisch tatsächlich, weil das ist einfach so, wir haben das ja auch im Westlichen ein bisschen mit diesem ganzen Britney Baby One More Time Thing. Das ist ja auch, finde ich, so ein bisschen schon grenzwertig, aber diese, dort ist es wirklich so, wir haben so ein Café und da bedienen die dich in knappen Röcken und dies und das, aber es wird alles auf diese Niedlich-Schiene gebracht. Und die stehen dann aber auch an jeder Ecke, so zum Beispiel in diesem Stadtteil Akihabara, das ist dieser Stadtteil, wo es die ganzen, auch die Mangas gibt und wo es auch die ganzen Computerspiele-Stores gibt und so, da stehen die dann wirklich an den Ecken und machen Werbung für diese Cafés. Und dann gehst du da rein und du weißt, es ist für viele Leute oder vor allem Männer, die da reingehen, ist das eine sexuelle Erfahrung wahrscheinlich. Aber darüber wird nicht gesprochen. Das wird einfach ausgeblendet. Und ich vermute, auch wenn man da arbeitet, muss man das ausblenden, sonst wird man da wahnsinnig. Wenn man da zu tief reingeht, ich glaube, das ist ein, das landet man hinterher wirklich in einer ganz dunklen Gasse. Ne? Und genau, und das ist halt tatsächlich, und so wird damit auch umgegangen. Es wird einfach dazu nichts gesagt. Mhm. So wie wenn nichts passiert ist. Ne?
Ja, genau. An diese süße, niedliche, unschuldige oder eben nicht unschuldige, muss ich auch denken bei dem Song, den du mir, was heißt empfohlen hast, aber wo du als typisch wiedergegeben hast, den wir auch gleich spielen wollen. Kann man das so sagen, wie ich das gerade aufgefasst habe?
Ja, total, total. Das ist ja, also es gibt einen großen Generationen-Drift, so was ich mitbekommen habe. Es gibt diese ganz junge Generation, die sehr in dieser Traumwelt, in den Mangas lebt, alles ist niedlich, süß und die hören dann auch wirklich diese Musik. Ja, und dann gibt es so die ältere japanische Gesellschaft, die dann wirklich eher bodenständig ist. Aber dieser Drift ist so krass. Also du hast nichts dazwischen. Es ist einfach schwarz oder weiß. Und da ist dieser Song, deshalb hatte ich den vor, weil der so bekannt für diese Popkultur auch in Japan ist. Ne? Und diese speziellen Harmonien, die sie immer so in dem Japan-Pop nehmen, ist da auch alles drin. Ne? Ja.
Also dann spielen wir den mal jetzt, ohne ihn zu bewerten oder zu verurteilen, sondern einfach als Beispiel, damit ihr wisst, wovon wir geredet haben. Es will schon selber ansagen, obwohl man wird keinen Unterschied machen. Also wir reden hier von Koto Ha, das ist die Künstlerin, glaube ich, und der Song Imawa Lindayo. Meinst du, das war so richtig?
Das war gut. Mein Duolingo-Wissen hat gleich Ding, Ding, Ding gemacht.
Super. Ja, apropos Duolingo-Wissen und nachdem wir den Song gehört haben, kriegen wir noch einen kleinen musikalischen Japanischkurs. Aber jetzt erstmal Koto Ha mit Imawa Lindayo.
しんどいて言えないことだけ増えてて Mein Name ist Rosa von Braunheim. Ich bin Filmemacher, Dichter und Maler und sexuell sehr aktiv. Und Sie hören gerade die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Ohio, Tokio, konnichiwa, sumimasen, I foreigner, I don't speak Japanese, but I love Aoi Sora. When you say wakarimashita, I say Hitachi, Toyota, Kawasaki, Nintendo, Canon, Sony, Honda. I'm losing my way.
Oh, boss, where should I go?
Shinjuku, Sobe.
I need a Doraemon.
You speak Japanglish.
And show me more language.
What can I do? Where should I go? Sumimasen, I foreigner. I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say arigato, konbawa, I say Suzuki, Yamaha, Unique, Lotto, Shiba, Casio, Godzilla. I'm losing my way.
Oh, boss, where should I go?
Shinjuku, Sobe.
I need a Doraemon.
You speak Japanglish.
Show me more language.
What can I do? Where should I go?
Das war ausnahmsweise kein Japaner, sondern ein Malaysia oder Malaya, Malaysia. Hilfe. Egal. Das war Nami aus Malaysia und er hat diesen musikalischen Japanischkurs 2020 veröffentlicht. Eigentlich zu den Olympischen Spielen in Japan, die ja dann leider Corona-bedingt erst ein Jahr später stattgefunden haben. Und eigentlich dürften wir den Song gar nicht spielen bei Radio Dreieckland, weil was ihr da gehört habt, war mehr oder weniger eine Aneinanderreihung von japanischen Firmennamen. Aber da man die meisten eh nicht verstanden hat, geht das vielleicht gerade so noch durch hier bei Radio Dreieckland.
Aber unsere japanischen Hörer, die sind jetzt wahrscheinlich schon mitschreiben schon. Die Werbung.
Du hast jetzt kräftig Werbung gemacht, Alex.
Mm. Ach, wenn das unsere letzte Sendung war, dann sollten wir es jetzt richtig krachen lassen. Ja. Ja, wir haben ja eigentlich vorhin schon über die Sprache gesprochen. Das ist auch ein gutes Deutsch.
Ja.
Aber ihr seid also auch ohne Japanischkenntnisse halbwegs durchgekommen, obwohl ja die Japaner, haben wir gesagt, relativ viele kein Englisch oder eine andere Fremdsprache können.
Genau, aber es ist sehr schön. Also was ich immer so merke dort ist, wenn du schon so ein paar Brocken sprichst und du dich bemühst, dann kriegst du eine Connection. Also zum Beispiel, wenn du so weißt, es ist lecker, ist zum Beispiel oishi desu. Das ist immer es ist und oishi ist lecker. Und wenn du jetzt zum Beispiel, nachdem du was gegessen hast und du sagst zu der Kellnerin oder zu dem Kellner oishi desu, dann freuen die sich sehr, weil du dich auf ihre Kultur einlässt. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Zwar ist es natürlich sehr, sie sind sehr stolz auf ihre Kultur, aber sie freuen sich auch immer sehr, wenn Leute diese Kultur kennenlernen wollen. Und das fand ich immer sehr schön. Und ich habe dann das mehrfach gesagt und habe dann immer lachen und happy erhalten oder so. Und es war wirklich sweet und sehr, sehr nett. Also wenn man so ein paar brocken kann, dann kommt man sehr schnell rein. Genau.
Wobei die Japaner auch, also zumindest als ich damals da war, einem auch viele Möglichkeiten bieten, auch ohne die Sprachkenntnisse durchs Land zu kommen. Also inzwischen ist es hier auch bei uns normal, aber dort gab es dann eben so Restaurants, wo man draußen quasi so einen Bestellautomat hatte, wo man anhand von Bildern sich auswählen konnte, was man haben will. Und dann musste man nur mit seinem Ticket reingehen und hat es dann gekriegt. Also man musste theoretisch kein einziges Wort wechseln und hat trotzdem das gekriegt, was man wollte.
Ja, das ist der Wahnsinn.
Wobei gibt es bei uns mittlerweile auch in verschiedenen Fastfood-Läden.
Also ja, hab ich ja gerade gesagt. Das war vor über 20 Jahren.
Ah, ja, okay, ja.
Da war das noch was Besonderes.
Das ist immer noch so. Das ist immer, also es ist auch wirklich krass, also es ist auch lustig, wenn du manchmal in ein Restaurant hineinläufst und du willst irgendwie wissen, bestellen oder dich hinsetzen, dann zeigen sie einfach auf den Automaten, der meistens oder oft vor dem Restaurant steht, dann geht man nochmal raus und wählt sich das aus und dann zieht man sich da so ein Ticket und dann kriegt man das. Und das ist wirklich sehr convenient. Und das spielt auch so ein bisschen in eine Gesellschaft rein, die weniger sozialen Kontakt miteinander hat. Weil viele in der jungen Generation tatsächlich auch so ein bisschen den direkten Kontakt scheuen. Mhm. Und wenn du zum Beispiel, also wenn du den Tag in Tokio verbringen willst, du willst essen, du willst Kino, du willst alles machen, du kannst es wirklich komplett anonym machen. Du kriegst sogar dein Essen durch eine Klappe durch. Also du kannst da komplett anonym sein, aber diese Bestellautomaten sind natürlich sehr convenient für Ausländer, natürlich, weil dann inzwischen kannst du auch immer auf Englisch umschalten. Die haben das auch, dass das so eine KI wahrscheinlich übersetzt. Und dann hast du halt, weißt du auch, du isst jetzt Nudeln oder Reis oder so, und dann ist das kein Problem. Ne? Genau.
Ich fand es auch damals total praktisch mit dem U-Bahn-System und dem Preissystem und so weiter. Im Prinzip kann man dort fast nicht schwarz fahren, weil schwarz fahren in dem Sinn, ich meine, da würde man das Gesicht verlieren. Da konnte man, also ich konnte mir einfach ein Ticket kaufen und zwar, ich konnte das billigste Ticket nehmen, was es gibt, bin eingestiegen und am Ausgang war nochmal ein Automat, da hat man es reingesteckt und dann hat er gesagt, was noch fehlt und dann hat man das bezahlt, ohne irgendwie das Gesicht zu verlieren, dass man sich das vertan hat oder sonst was. Da konnte man ganz anonym, ohne Strafe nachzahlen, wenn man jetzt nicht genau das richtige Ticket erwischt hat.
Genau, das ist auch immer noch so, dass dann immer so Automaten innen sind, also im U-Bahn-Bereich.
Genau.
Und dann hast du die außen und die im U-Bahn-Bereich. Und es ist auch ganz normal, dass man da hinläuft, das dann macht und so, weil man sich dann vertan hat und so weiter. Genau, also das ist wirklich Wahnsinn. Und ich muss auch wirklich sagen, also ich habe noch nie ein Land erlebt, in dem du kannst da mit einer offenen Tasche durch die Stadtteile laufen. Es wird dir niemand was rausnehmen. Also das ist wirklich vielleicht an den ganz großen touristischen, aber selbst dort, also man hatte nie Angst, dass man irgendwie jetzt beklaut wird. Also es war jetzt nicht wie, wenn du nach Berlin-Mitte gehst, wo du an deiner Tasche irgendwie festhältst, weil du Angst hast, jetzt wirst du gleich irgendwie überfallen. Oder jetzt auch in Rom oder so, ist es ja auch ganz schlimm. Ne, da muss man ja auch aufpassen. Mhm. Und das war jetzt wirklich in Japan generell, also auch in Tokio. Und da hatte man da keine Ängste auch und auch kein Grund. Also das haben auch die Reiseführer alle so gesagt, man muss da eigentlich nicht aufpassen, gegebenenfalls. Ne? Und ja, und ich finde, also es war wirklich, was ich so beeindruckend fand, einfach wie diese Gesellschaft als ein Ganzes existiert. Und nicht, also ganz wenig Individualität. Die Individualität geht dann beim Rucksack los bei den Leuten. Da haben die dann 1000 Kuscheltiere dran. Und so das ist dann individuell, aber sonst nicht negativ aus der Gruppe rausstechen. Das ist so ein bisschen das Thema.
Alex, ne? Da hast du was geklaut von Japan damals, oder? Du hast doch immer mal so ein kleines Figürlein immer am Rucksack, oder?
Nein, nicht aus Japan.
Ist nicht aus Japan.
Da verwechselst du was.
Jetzt habe ich was verwechselt.
Aber wo Julian das sagt, fällt mir auch auf, dass das war zu der Zeit, wo ich dort war, auch total unüblich. Da hatten sie alle so kleine Püppchen an ihren Handys hängen. Das war damals quasi der Ausdruck der Individualität. Ja. Aber jetzt haben wir viel über die Japaner gesprochen und über das japanische Volk. Aber jetzt nochmal zu euch zurück, zu dir und Thorsten. Ihr habt ja auch Dinge unternommen. Was habt ihr denn erlebt? Ich glaube, ihr wart auch Bergwandern, habe ich gehört.
Genau, das war so, also das ist ein bisschen eine lustige Geschichte, da ziehe ich den Thorsten immer mit auf. und zwar, er hat gemeint, ja, wir machen eine Wanderung auf den Mount Fuji, also auf den großen Berg, den Fujiyama, ne? Das ist der Vulkan. Und ich dachte so, um Gottes Willen, dann haben wir extra Wanderschuhe auch eingepackt. und dann schaue ich nochmal so genauer auf den Zettel, wo wir im Hotel waren am Tag davor, und ich sage so, hey, das ist eine Kaffeefahrt fast. Das ist so, da fährst du mit einem Bus und wirst von A nach B gebracht und dann steigst du da kurz aus, du wirst einmal exit through the gift shop, ne, und dann geht es weiter, ne, und es war aber wunderschön, wir sind tatsächlich auf den Fujiyama hoch, das Lustige ist, die sagte unsere Reiseführerin immer, he's shy, also der ist wirklich ein schüchterner Berg, der bedeckt sich immer ganz schön mit ein paar Wolken, aber wir hatten Glück, wir sind rangefahren, haben diesen tollen Berg gesehen und es ist natürlich traumhaft da drumherum, die Landschaft, und du fährst halt irgendwie anderthalb Stunden aus Tokio raus und du bist wirklich in so einem nationalparkartigen Ding und plötzlich sehen auch die Häuser anders aus, sind wieder traditioneller und wir sind in dieser einen Etappe von Mount Fuji gegangen, wo man so hingeht und aber wir haben tatsächlich, war er dann so voller Wolken, dass man gar nicht runtergesehen hat. Also es war aber auch trotzdem, und es war schön, weil natürlich wir waren im Hochsommer dort, also es hatte 37 Grad im Schatten und das Problem ist, dieses Land ist dann wirklich wie ein großer Backofen, ne? Mhm. Und aber auf dem Mount Fuji war es dann wirklich angenehm kühl und auch nicht so feucht und das war tatsächlich dann ganz schön, eine kurze Pause, Durchatempause zu haben, aber ja, und dann geht dann auf verschiedene Stationen, auch kleine Orte, wo man dann auch immer kleine Sachen probiert und das finde ich dann nämlich das Krasseste in Japan, es ist egal, wo ihr essen geht, sei es an irgendeinem Straßenstand oder im schönsten Restaurant, ihr bekommt immer die beste Qualität des Essens. Also es ist wirklich unglaublich und auch zu einem Preis, wo du dir denkst, das geht nicht mit rechten Dingen zu, also es ist wirklich günstig und das war wirklich super schön. Also wir haben dort sehr, sehr viel leckere Dinge auch gegessen und nicht nur Sushi, also Sushi auch, aber natürlich auch ganz viele Suppen, Ramen, also so das, was man macht, Okimanyaki, das sind so kleine wie Pfannkuchen aus Nudeln und so, also es war wirklich sehr, sehr, sehr lecker vor allem, ja.
Ja, Essen scheint eine große Bedeutung dort zu haben, natürlich in jedem Land, aber was mir auch aufgefallen ist, ich bin ja habe auch schon öfters Fernflüge unternommen und als ich nach Tokio geflogen bin, da gab es im Flugzeug eine quasi Snackbar, die ganze Nacht da stand einfach, das heißt, man konnte sie, und es war keine Business-Klasse oder so, sondern ganz normal Holzklasse und da konnte man die ganze Nacht sich da Snacks holen, also das ist irgendwie normal.
Das ist ja schön. Aber das waren ja auch noch, das war ja damals. Weißt du, jetzt heutzutage reichen sie ja bei den Airlines alles raus. Da sitzen jetzt Leute da,
die Fluggesellschaft, also die Yal, die ist dann auch pleite gegangen. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht.
Oh Gott. Nee, aber es ist, stimmt, das fand ich auch. Und es ist halt wahnsinnig, also was ich so spannend fand, war einfach, es ist egal, wo du essen gehst, du musst auch nie Angst haben, dass du jetzt irgendwie, also wir waren auch mal vor 2 Jahren in Namibia und da hatte ich dann auch irgendwann so, ui, das war nicht gut, dass ich das gegessen hatte. Weil du halt einfach manchmal auch nicht weißt, wie wurde das jetzt zubereitet und so weiter. Und gerade für uns europäische Mägen, die ja so, sowieso da eigentlich sehr schwach sind, das ist dort überhaupt kein Problem. Also das ist alles immer super zubereitet und genau, also es ist wirklich fein. Es ist nur schwierig als Vegetarierin oder als auch als Vegan. Also es gibt inzwischen immer so ein, zwei Optionen auf dem Menü, aber das ist so ein bisschen auch wieder wie bei uns so Anfang der 2000er und so, wo das so langsam kam. Und da gibt es dann halt immer nur ein oder zwei Gerichte. Mhm. Ne? Das ist immer schwierig, weil Fleisch und Fisch ist halt tatsächlich dort sehr verankert in der Essen. Und Sushi sowieso. Genau.
Okay, jetzt wo wir jetzt von Essen und Traditionen gesprochen haben, wir hatten jetzt ja viel Musik, die doch eher moderner klingt und dann hätte ich jetzt gesagt, wir machen jetzt etwas mal traditionelle Musik, aber auch in einer modernen Form, nämlich mit den Yoshida Brothers. Das sind Chamisen-Musiker, das ist also so ein ganz spezielles Instrument und die verbinden historische Instrumente mit quasi moderner Musik. Wir hören jetzt nur mal kurz rein, weil am Ende der Sendung gibt es dann davon mehr. Also jetzt die Yoshida Brothers mit dem Ergen Diado Song, in dem gar nicht gesungen wird.
Hallo, ich bin Florian und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Oh,
The Phantom of the Opera. Das kann man offensichtlich nicht übersetzen, weil selbst im Japanischen heißt Phantom of the Opera. Und ich fand das
auch spannend.
Total. Also ich finde es immer so spannend, dass in Japan werden ja ganz oft Musicals teilweise übersetzt. Auch bei Wicked gibt es ja den Song Popular und sie machen so Popular draus. Das ist ganz sweet. Also es ist super süß, aber ich finde es ja toll, dass es gibt. Also auch übersetzt, ne? Das ist ja schön. Wenn es denn bei uns gibt, das Phantom der Oper, why not?
Ja, diese Aufnahme ist im Übrigen von 1988, also das ist neuer Trend, sondern das haben die da also schon relativ zeitnah gemacht, oder? Seit 86 kam es raus.
Also. Dieses Jahr zum Jubiläum, ja. Also, ja.
Ich habe auch eine Version von Les Miserables auf Japanisch zum Beispiel gefunden. Fand ich eben auch ganz interessant. Hast du denn irgendwie, oder habt ihr irgendwie Musicals, Theater oder so in Japan erlebt? Und wenn ja, waren das dann eher europäische oder wie jetzt hier oder ja japanische Sachen?
Also es gibt tatsächlich dieses Kabuki-Theater, ne? Das ist das traditionelle Theater, da waren wir ein bisschen zu spät mit dem Buchen, das haben wir nicht geschafft. Das ist so traditionelles Massentheater. Ich möchte unbedingt nochmal nach Japan und dann will ich das auch mal sehen. Das ist sehr spannend. Und es gibt natürlich diese ganzen Musicals natürlich dort auch, also auch in Osaka und so. Tatsächlich spielt auch gerade eine Version des Musicals Die Schöne und das Biest in dem Theater bei den Disney Parks, also bei den zwei in Tokio, da gibt es ja Disney Sea und Disney Tokyo Land und da sind wir dran vorbeigefahren und wir waren ja natürlich im Disneyland, da kommen wir ja nicht vorbei, wenn ich da im Paket bin. Ne?
Ah, das Musical kenne ich, das heißt ja Shukato Monaka. Das ist das frei auf Mund, keine Ahnung. Ja, und Kino gibt es natürlich auch oder Filme und so weiter. Und ich gehe mal davon aus, dass da auch nicht nur westliche Sachen gezeigt werden. Und Hartmut hat ein bisschen recherchiert. Ja. Was kannst du uns denn da empfehlen, Hartmut?
Also es gibt auf jeden Fall einige LGBT-Filme, habe ich jetzt auch schon ein bisschen wahrgenommen. Ich muss gestehen, ich bin ja bei der schwulen Filmwoche, aber ich habe noch nicht so viele japanische, ich habe asiatische Filme gesehen, die jetzt mit Queer was zu tun hatten. Also ich habe einige Titel auch jetzt nicht gekannt, aber aktuell tatsächlich kommt auf der Berlinale demnächst ein Film, Masayume wird da geschrieben. Das scheint mir aber eher sehr was Dokumentarisches zu sein, also auch sehr spannend natürlich. Aber es gibt zum Beispiel bei Netflix, gibt es zum Beispiel einen Dating-Show, The Boyfriend, was anscheinend sehr erfolgreich ist. Ich kannte es jetzt noch nicht, aber läuft dort sehr erfolgreich. Also eine LGBT-Dating-Show. Und was ich aber noch geschaut habe, ist extra noch, ist der Tanzfilm 10 Dance, also 10 Tänze im Endeffekt so. Der ist auch seit Dezember, glaube ich, jetzt bei Netflix. Und ich fand es eigentlich ganz spannend. Es geht um zwei Tänzer im Endeffekt. Der eine ist ein Tänzer, der also das klassische Tanzmeister ist oder immer Vizemeister von irgendwelchen Wettbewerben und der andere tanzt eher lateinamerikanische Tänze, was ein völliger Unterschied ist. Und die beiden sind eigentlich ein bisschen Rivalen, aber irgendwie kommen sie dann doch ein bisschen zusammen. Ich fand ein bisschen auch mühsam den Film, ganz klein wenig, also es zieht sich etwas und ein bisschen, so fehlte mir ein bisschen das Herz an dem ganzen, Film, aber trotzdem gut anzuschauen, eigentlich ein schöner Film und der kann man auch noch angucken bei Netflix im Moment.
Das passt dann ein bisschen, was wir über auch über Gefühle und Homosexualität und so weiter gesagt haben und auf, was auch Julian erzählt hat, dass alles doch eher ein bisschen ja, im Verborgenen oder halt doch auf niedrigem Niveau läuft, sodass man nicht nach außen sieht, oder?
Ja, genau. Ich meine, dem Film muss ich sagen, also ist mir jetzt durch euer Gespräch erst richtig klar geworden im Film. Es ist keine Überraschung, dass die mal zusammen tanzen werden. Die beiden Männer, die tanzen den halben Film damit zusammen, weil die auch miteinander proben und so weiter. Und am Ende tanzen die auch mal, also auch zusammen auf so einem Wettbewerb. Und irgendwie, dass die jetzt als zwei Männer jetzt da tanzen, als einziges männliches Paar, das ist gar nicht so ein Thema in dem Film irgendwie auch drumherum. Die streiten sich über alle möglichen anderen Sachen, über die verschiedenen Tänze, die es gibt und alles Mögliche. Aber dass sie im Endeffekt als zwei Männer nachher tanzen, ist gar nicht so, dass alle dann also irgendwie, das ist mir dann aufgefallen ein bisschen, das war ich kein, aber wurde auch nicht viel darüber gesprochen, auch die beiden haben eigentlich gar nicht darüber gesprochen. Die haben dann mal zwischendrin irgendwie ihre Szenen, aber dann die reden die auch gar nicht drüber, so irgendwie, dass sie da eventuell ein Paar oder vielleicht doch kein Paar sind oder irgendwas. Also das fand ich interessant, das ist, also ich glaube in einem amerikanischen Film oder auch für in Deutschland wäre es anders gewesen, die hätten viel mehr diskutiert. Das machen die gar nicht.
Ja. Spannend.
Also in dem Toll. Fall, weiß ich nicht, ob der Film natürlich, repräsentativ ist, weiß ich nicht, aber es ist mir jetzt nur aufgefallen bei dem Film, dass es so völlig unspektakulär war, dass die zusammen tanzen.
Das ist echt spannend. Ja, aber das würde sich ja wirklich decken mit dem, genau, was wir so gesagt haben. Ne? Mhm. Ja.
Aber kann man, guckt euch mal an, kann ich empfehlen. Also Ten Dances läuft eben gerade bei Netflix, lohnt sich mal anzugucken auf jeden Fall.
Spannend.
Ja, und wir haben ja den Julian hier und ja. Wenn Julian hier ist, geht es immer um Musicals. Und du hast vorhin schon angedeutet, und zwar, ja, es ist nicht ein Musical in dem Sinn, aber du hast eine Musik uns empfohlen und du hast auch von den Disney Parks, beziehungsweise in dem Fall von Disney Sea vorhin ja. berichtet. Und da gibt es ja auch einen Song und das fand ich ganz interessant, dass quasi ein westlich, eher westlicher Song ganz gezielt für einen japanischen Entertainment-Park komponiert wurde, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Das stimmt, das ist richtig, genau. Also der berühmte Alan Menken, der ja so den Soundtrack unserer Kindheit geschrieben hatte, also Ariel, Aladdin, kleiner Horrorladen hat er auch geschrieben, das Musical und also Pocahontas, die ganzen Disney-Filme, der wurde angefragt von Tokyo Disney Sea, dass er für einen der Betriebe dort für die Rides, wie man den nennt, also für eines dieser Fahrgeschäfte, dort einen Soundtrack schreibt. Und da hat er diesen Song geschrieben, The Compass of Your Heart. Ich habe ihn euch jetzt auf Englisch, aber der wird das natürlich auf Japanisch gespielt und so. Und es ist der Wahnsinn. Also das klingt wirklich, als wäre man in einem neuen Disney-Film drin. Mhm. Der Song, der klingt ganz toll komponiert vom Alan Menken und extra nur für diesen Ride. Und das, der Geheimtipp ist, dass dieses Fahrgeschäft hat immer nicht mehr als 10 Minuten Wartezeit. Und da, wenn man mal zwischendurch irgendwie sagt, oh Gott, die Eiskönigin hat wieder 2 Stunden Wartezeit und ich bin jetzt kurz in ein klimatisiertes, schönes Event, dann geht man da rein und es ist wirklich, also auch toll, ne? Ihr habt in so deutschen Freizeitpark hast du es ja, also du weißt so, die abgerockteren Rides sind nicht mehr so, werden nicht mehr so ganz abgestaubt und so. Und dort ist es halt wirklich so, du gehst da rein und es ist perfekt gemacht, ne? Es ist sauber, es ist clean, es ist perfekt gelöst. Leuchtet. Wenn was kaputt ist, wird es sofort gemacht. Und also genau, das war so schön. Wir sind zweimal sind wir das gefahren, einfach nur wegen der Musik, weil die
Ja, und ihr hört jetzt gleich die englische Version, aber gespielt von einem japanischen Orchester, damit wir hier doch trotzdem authentisch bleiben. Ja, also dann jetzt Compass of Your Heart, eben vom Sinbad Storybook Voyage im Tokyo Disney Sea Park.
More than spies. treasure you hunted and found long ago. It's not diamonds or rubies or silver or jade. No, the treasure is the lifelong friends you made.
Thank you, love. The prize of the there's no charge. But if you seek life's pleasure, the joy, follow the compass of your heart.
Ich bin der Michael von der Heide, ich bin Sänger und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Tofukori, my dream are almost 40, my lure akubunemi, das ist ein Kekuno Sutori. Tokyo-kori, my dream are almost 40, Kiboro mira haruka kanata no glory. Tokyo-kori, 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 Tokyo-kori. 会社限界絶対読みたい月曜日の大工さん 내가限界の意味知れたり引きこもってる兄さん 너만とも限界現実逃避 アイドルトップリカーさん 体と空腑に流れてきた あの旋律は
Das waren nochmal Atarashi Gakko, die wir vom Anfang schon gehört haben. Und im Gegensatz zum eher lieblichen Song am Anfang, jetzt etwas härtere Gangart. Man darf sich also von diesen Schuluniformen nicht täuschen lassen. Das war Tokyo Calling. Und das kann man vielleicht als Einladung nach Japan interpretieren. Und jetzt zum Schluss wollen wir nochmal den Bogen zurück von Japan nach Deutschland schließen, weil die japanische Kultur hat ja auch unsere Kindheit geprägt und damit schaue ich den Hartmut an, nicht den Julian, weil ich glaube, der war da gar nicht, noch gar nicht auf der Welt.
Aber er kennt es vielleicht auch.
Ja, und zwar diese ganze Anime-Geschichte und so weiter, die ja ein ganz großes Thema in Japan sind, die hat es ja auch schon in den 70er Jahren nach Deutschland geschafft, ob wir es so bewusst wahrgenommen haben oder nicht.
Und mit großen Augen.
Mit großen Augen. Und ich habe euch jetzt zwei Beispiele mitgebracht, aber spiele jetzt erstmal die japanische Version dieser Dinge quasi an und mal gucken, ob ihr rausfindet, was das bei uns war.
Wo ist der Buzzer?
Der Buzzer einfach
reinrufen.
Okay. Also Variante 1, was in den 70er Jahren bei uns populär war, aber eben in der japanischen Version.
Kleines Püppchen. Nein. Bitte Maya?
Nein.
Vicky? Ich frag mal durch.
Heidi.
Ja!
Okay.
Bei uns hat es so angehört.
Ach, wie schön. Da habe ich damals Jodeln gelernt.
Das wollen wir hören.
Nee, lass mal lieber.
Okay, dann haben wir noch einen zweiten, habe ich jetzt ja noch auf dem Plattenteller. Achtung, ja. Die japanische Version.
Das klingt so spannend. Das ist ja so Captain Future sowas irgendwie. Habe ich es gesagt?
Warum fahre ich voll runter?
Captain Future.
So hieß es bei uns.
Captain Future.
Im Übrigen die deutsche Version komponiert von Christian Bruhn, den ich schon öfters beim OGR-Jahrestreffen erleben durfte, das am kommenden Samstag stattfindet, worauf wir das haben wird. Und ich hoffe, dass er da sein wird.
Unser Ennio Morricone, ne? Das war ja immer so ein bisschen Morricone, wie ich das hier, das ist, wo die Frauen immerhin singen. Das hat immer geschafft, ein bisschen ähnlichen Ton zu schaffen wie Ennio Morricone.
Tja, ja, Julian, aber jetzt Anime, das ist ja ein großes Thema. Und nicht nur jetzt, dass man die Sachen im Fernsehen sieht. Ich glaube, das umgibt einen in Japan überall irgendwie, wenn man durch die Straßen läuft, oder?
Tatsächlich. Aber, und auch da ist es sehr spannend, es gibt wirklich Mangas für schwule Männer. Das ist sehr spannend. Ja, da gibt es auch wirklich im Buchladen gibt es Mangas. Die sind natürlich alle zensiert, aber die gibt es auch mit Boy Love, nennt man das BL. Boy Love-Themen. Und das Manga ist wirklich überall. Man sieht auch, Menschen kleiden sich auch dementsprechend. Und das wird radikal auch akzeptiert. Also wenn jemand bei uns mit so einer Perücke rumlaufen würde, so einer Manga-Perücke, dann würde man sagen, interessant, ist jetzt irgendwie Fasching oder so. Und dort ist es völlig normal. Also sehr spannend.
Ja,
also überall.
Was übrigens spannend ist, ich habe eben erzählt von den Ten Dances. Das basiert nämlich auch auf dem Manga.
Ja,
Das ist auch mit 40 Kapiteln und aus dem ist der Film entstanden dann. Hätte ich jetzt den Film nicht so angesehen, aber es ist wohl so.
Ich habe so langsam das Gefühl, dass diese Gateway-Sendung eine, die erste sein könnte, die eine Fortsetzung kriegt, einen zweiten Teil. Weil wir sind jetzt schon am Ende angelangt und ich muss jetzt leider quasi dazwischen gehen.
Wer hat an der Uhr gedreht?
Genau. Und um jetzt das Ganze so ein bisschen ausklingen zu lassen, gehen wir jetzt nochmal zurück zu den Yoshida Brothers, die jetzt mit Storm noch ein bisschen japanische Kultur bringen und derweil wir uns dann ganz langsam von euch verabschieden. Also sorry Julian, dass ich dir jetzt so ins Wort gefallen bin, aber ich glaube, das ruft,
in Ordnung,
das ruft nach einer Fortsetzung. Ja, das war sie nun, unsere 21. Ausgabe von Gayaway, dem rosaroten Ländermagazin. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitchatten.
Und ein ganz besonderer Dank natürlich an dich, Julian. Schön, dass du da warst oder bist.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Es freut mich, mit euch zu plaudern.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass du, obwohl ja auch nur in Anführungszeichen 2 Wochen da war, so viel Eindrücke und Erlebnisse beitragen kannst. Das schreit quasi nach einer Fortsetzung.
Und ich will jetzt auch hin nach Japan.
Ja, wir gehen zusammen.
Wir fahren wieder nach Betriebsausflug.
Wir haben es nicht geschafft, dich zu Hause zu besuchen, in deiner Heimat, in der Stadt, in der du lebst. Vielleicht schaffen wir es uns in Japan zu treffen.
Ja, das wäre lustig.
Die ganze Sendung inklusive Musik könnt ihr übrigens eine Woche lang in der Mediathek von Radio Dreieckland nachhören oder runterladen. Einfach auf www.rdl.de die Mediathek anklicken. Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen.
Ja, nächste Woche gibt es auch eine Sendung. Das ist lieber Dieter bei uns wieder eine Sendung im Studio. Und der hat nächste Woche eine Game-Music-Sendung. 2026, die erste in diesem Jahr. Und es wird sehr viel Musik auf die Ohren geben. Und ich bin gespannt, was wir nächste Woche zu hören bekommen.
Ja, selbe Stelle, selbe Welle, schwule Welle.
Tschüss. Tschüss.
Und das letzte Wort hat wie immer der Oliver.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in 2 Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.